Queer einsteigen. Die interdisziplinäre Vortragsreihe zu Queer Studies in Halle.
In meinem Beitrag zum Themenschwerpunkt Körper werde ich versuchen, heute die Produktion körperlicher Differenz in der Molekulargenetik kritisch zu beleuchten. Und dabei fokussiere ich, wie im Titel schon angekündigt, vor allem auf die Kategorisierung von Rasse und Ethnizität. Im Mittelpunkt steht die Praxis des sogenannten Genetic Ancestry Testing, die in den vergangenen 10 Jahren einen enormen Popularitätszuwachs erfahren hat, und zwar einerseits in Form medialer und akademischer Aufmerksamkeit und andererseits natürlich bei den Konsumentinnen selbst. Besonders signifikant ist dieses Ancestry-Testing im Diaspora-Kontext, wenn hohes emotionales Gewicht auf eine ursprüngliche Herkunft oder Heimatbindung gelegt wird, oftmals aber Unwissen oder Unsicherheit darüber herrschen. Das genetische Verfahren verspricht hier genauere Informationen. Es handelt sich also um eine Art Identitätsversicherung auf molekularem Niveau, das heißt eine ganz spezielle Idee auch von Körperlichkeit. Und es sind wiederum in besonderer Weise Angehörige der afrikanischen Diaspora, für die eine solche Option attraktiv ist, ermöglicht sie doch scheinbar die Überwindung des genealogischen Bruches, der mit Sklaverei und der Middle Passage assoziiert ist, also afrikanische Diaspora im Sinne der durch den Sklavenhandel generierten Diaspora. Hier liegen auch die Anknüpfungspunkte, die meinen eigenen Zugang zu dieser Thematik bestimmen und die ich ganz kurz erläutern möchte. Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit afrodiasporischer Identitätspolitik, wobei für mich vor allen Dingen die Beziehungen zwischen Afrika und seiner Diaspora und deren Manifestationen in ideellen wie realen Rückkehrbewegungen relevant waren. Seit den frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es einen verstärkten Zugang an tatsächlichen Rückkehrern, Homecomers nach Afrika, wobei es sich in erster Linie um Pilgertouristinnen, die sozusagen ihre Heimat erfahren wollen, Heimat in Anführungszeichen, das heißt um Reisende und nicht so sehr um Repatriates handelt, die also wirklich zurücksiedeln. Unabhängig von der konkreten Form der Verbundenheit spielte und spielt die Rhetorik von Familie und symbolischer Verwandtschaft in all diesen Bewegungen seit dem frühen 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle, und zwar sowohl innerhalb der Diaspora als auch von afrikanischer Seite. Dabei wurde in der Regel schwarze Solidarität bzw. die kulturelle und politische Identifikation mit Gesamtafrika betont. Spezifisch ethnische Kategorien wie zum Beispiel Yoruba, Ashanti oder Zulu waren ebenfalls stets relevant, jedoch vor allen Dingen als spirituelle Affiliation und nicht so sehr im Hinblick auf eine substanzielle Verbindung zwischen Körpern wie etwa im Sinne von DNA. Der Versuch, symbolische in biologische Verwandtschaft umzuwandeln bzw. eine symbolische Verbindung biologisch zu begründen, wie er im Genetic Ancestry Testing zum Ausdruck kommt, ist demnach auf vielfältige Weise in weiterreichende und historisch gewachsene Identitätskonstruktionen eingebunden. So basierte die Definition einer afrikanischen bzw. schwarzen Rasse stets auf einem Konglomerat biologischer, politischer und historischer Zuschreibungen. Und dennoch markiert die Substantialisierung von Beziehungen auf genetischem Niveau, wie sie im Ancestry-Testing zum Ausdruck kommt, eine qualitative Differenz zu bisherigen Entwicklungen, da sie Biologie in Verbindung mit Technologie zum Fundament kultureller Identität erhebt und damit Naturwissenschaften zum Garanten sozialer Beziehungen erklärt. In meinem Vortrag geht es mir darum, die Kontinuitäten und Brüche, die sich im Zuge des neuen genetischen Verfahrens abzeichnen, zu analysieren, sowie die Koproduktion von Natur und Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft und den Zusammenhang zwischen Subjektivität und Objektivierung aufzuzeigen. Die genetische Bestimmung von Zugehörigkeit ist hierbei auf verschiedenen Ebenen relevant, wobei ich vor allem die Aspekte Verwandtschaft, Rasse, Ethnizität und Staatsbürgerschaft näher betrachten werde. Dabei beziehe ich mich exemplarisch auf Ghana, da dieses Land seit seiner Unabhängigkeit eine besonders exponierte Stellung in der Homecoming-Bewegung einnimmt und 2005 selbst mit einer Initiative für eine sogenannte Gene Map zur genaueren Herkunftsbestimmung von African Americans hervorgetreten ist. Nachdem ich genauer auf die Bedeutung von DNA für die Kodierung und Kategorisierung von Zugehörigkeit im postgenomischen Zeitalter eingegangen bin, werde ich zunächst das Verfahren des Genetic Ancestry Testing selbst erläutern, um dann auf seine praktischen und politischen Implikationen im Kontext afrodiasporischer Identitätskonstruktionen einzugehen. Das Ancestry Testing steht nicht isoliert, sondern es ist Teil einer Rekonfigurierung des Wissens wie auch sozialer Beziehungen im Zuge der neuen Genetik. Mit der Entdeckung der Molekularstruktur der DNA als Doppelhelix in den 50er Jahren wuchs das wissenschaftliche wie auch das kommerzielle Bestreben nach der Kartierung und damit verbundenen Entschlüsselung des menschlichen Genoms, wovon internationale Großprojekte wie das Human Genome Project oder in jüngster Zeit das sogenannte HapMap Project, das die Karte bereits im Namen trägt, zeugen. Der Begriff der Karte impliziert Orientierungswissen, aber zugleich auch Stasis. Karte und Landschaft sind in der Regel nicht kongruent. Die DNA-Kartierung bedeutet also keineswegs automatisch Kenntnis über die Funktionen des Genoms, sondern es handelt sich, mit den Worten Paul Rabinows, zunächst um eine Struktur ohne Funktion. Dennoch war anfangs häufig zu hören, das sogenannte Buch des Lebens gäbe Aufschluss über das Leben selbst in seiner Entstehung, Reproduktion und spezifischen Ausprägung, wie auch in all seinen Abweichungen und sogenannten Pathologien. Als 2000 die vollständige Dekodierung der menschlichen DNA verkündet wurde, war die Euphorie dementsprechend groß. Zugleich wurde aber klar, dass mit der Entschlüsselung noch nichts über die eigentliche Funktions- oder Interaktionsweise von Genen, der DNA, der Proteine, der Zellumgebung, des Organismus, der weiteren Ökologie und so weiter gesagt werden konnte und dass folglich auch im Bereich der Biologie epigenetischen Vorgängen und Beziehungsgeflechten weitaus mehr Bedeutung zuzumessen sei als bisher angenommen. Im populären öffentlichen Diskurs, wie er sich in den Medien spiegelt, dominiert jedoch noch immer die Idee des genetischen Codes und auch heute findet sich nach wie vor genetischer Determinismus, zum Beispiel in Berichten über Gene Hunting oder die Feststellung von Krankheitsdispositionen qua Gentest. Die DNA verkörpert in solchen Darstellungen Einheit und Differenz. Sie verbindet das Individuum mit allen anderen Lebewesen und macht es gleichzeitig einmalig. Die Gewichtung dieser beiden Pole ist jedoch kontextuell verschieden. Zwar stimmt die DNA eines einzelnen Menschen zu 99,9% mit der eines anderen überein und auch die biologische Einteilung der Menschen in sogenannte Rassen scheint obsolet, da die genetischen Unterschiede innerhalb einer Gruppe wesentlich größer sind als diejenigen Zwischengruppen. Dennoch wird zunehmend auf Differenz abgehoben, und zwar sowohl auf individueller wie auch auf kollektiver Ebene. So gilt die Abweichung beispielsweise durch Krankheit als Weg zur Norm und damit als zentraler Aspekt in der Erforschung des Genoms und seiner Funktionsweise. Auf kollektiver Ebene wird Differenz ebenfalls hervorgehoben, und zwar innerhalb der Populationsgenetik, die auch die Basis für das Genetic Ancestry Testing darstellt. Hierbei stehen DNA-Abweichungen im Mittelpunkt, die sogenannten Single Nucleotide Polymorphisms oder kurz SNPs. Dabei handelt es sich um Veränderungen in der Nukleotidabfolge der DNA, die meist auf nicht kodierenden, sogenannten Junk-Abschnitten der DNA zu finden sind und damit keinen unmittelbaren Einfluss auf den Phänotyp haben. Das heißt also, es werden keine Proteine generiert durch diese Abschnitte, sondern sie sind eigentlich als Junk klassifiziert worden lange Zeit. Die SNPs sind oftmals in sogenannten Haplotyp-Lücken an bestimmten Stellen eines Chromosoms konzentriert, was ihre Identifizierung erleichtert. Ähnliche Haplotypen werden wiederum in Haplogruppen zusammengefasst. Das ist sozusagen die statistische Basis oder das Material, mit dem gearbeitet wird. In der Populationsgenetik werden zum einen Verbindungen zwischen geografischem Territorium und der Wahrscheinlichkeit des Auftauchens bestimmter Haplotypen gezogen. Zum Beispiel ist in Afrika der sogenannte L-Haplotyp am weitesten verbreitet und damit wird operiert. Zum anderen werden aufgrund der Berechnung von Mutationsraten und Abspaltungen Überlegungen über die menschliche Migrationsgeschichte angestellt. Dabei handelt es sich um ein hochkomplexes mathematisch-statistisches Verfahren, das im Wesentlichen auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruht. Schwierig wird es vor allem dann, wenn diese Daten mit heutigen ethnischen oder auch rassischen Kategorien und damit mit kultureller und sozialer Zugehörigkeit in Verbindung gebracht werden. Eines der wohl bekanntesten und am kontroversesten diskutierten Beispiele für die Reinstallation biologischer Kategorien von Identität ist das von Luigi Luca Cavalli-Sforza initiierte Human Genome Diversity Project, das es sich zum Ziel gesetzt hatte, menschliche Diversität in ihrer Einmaligkeit festzuhalten. Dabei lag der Fokus auf sogenannten indigenen Bevölkerungsgruppen, von denen angenommen wurde, sie seien sowohl geografisch als auch genetisch isoliert. In der Rhetorik der Biodiversität wurde zur Eile gedrängt, denn Migration und Globalisierung bedrohten die Reinheit des jeweiligen Genpools. Das Diversity Project geriet trotz seines proklamierten Antirassismus schnell in Verruf. Dabei zielte die Kritik auf zwei Aspekte. Zum einen auf die Praxis des Sampling und die mangelnde Informationspolitik gegenüber den untersuchten Gruppen und Individuen. Zum anderen auf die dem Projekt zugrunde liegenden Kategorisierungen, die in ihren Grundannahmen alten, rassistisch geprägten Mustern folgten. Ganz im Tenor evolutionistischer Anthropologie versuchte das Projekt, die Vergangenheit moderner, urbaner, westlicher Menschen aus der Gegenwart sogenannter traditioneller, isolierter Bevölkerungen herauszulesen. Das Diversity Project war jedoch nicht die einzige Unternehmung, aus der bevölkerungsspezifische genetische Datenbanken hervorgingen. Hervorzuheben ist der große Bereich medizinischer Forschungen, wie etwa in nationalen Programmen, zum Beispiel dem isländischen Genomprojekt der mittlerweile pleitegegangenen Firma Decode Genetics. Nach der Verkündung der Entschlüsselung des Genoms verstärkte sich die Tendenz, gruppenspezifische Unterschiede auf molekularem Niveau zu verorten und mit bestimmten Risikoanfälligkeiten, etwa für Krankheiten wie Prostatakrebs, Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Tay-Sachs oder Sichelzellanämie zu verknüpfen. Innerhalb dieser neuen Risikopolitik und der damit verbundenen medizinischen Praxis werden, wie etwa im Falle des Herzmedikaments Bidil, das speziell für Afroamerikanerinnen zugelassen wurde, zunehmend rassische und ethnische Kategorien bemüht, die doch vor allem historisch und politisch geprägt sind. Das Beispiel der One-Drop-Rule für die Festlegung rassischer Zugehörigkeit in den USA mag hier als bestes Beispiel dienen. Differenz wird nunmehr jenseits von Sichtbarkeit lokalisiert und erfährt somit eine neue Art der Verkörperung und der biologischen Substantialisierung, wenn auch entscheidende Kontinuitäten mit bisherigen Taxonomien vorhanden sind. Die Daten der so angelegten Biobanken dienen mittlerweile vielen der kommerziellen Ancestry Companies als Vergleichsgrundlage für ihre Tests bzw. die entsprechenden Zuordnungen. Im Folgenden möchte ich näher darauf eingehen, wie das genetische Material zur Herkunftsbestimmung eines Individuums genutzt wird und wie die entsprechenden Testergebnisse durch Anbieter wie Konsumentinnen interpretiert werden. Am verbreitetsten sind Tests, die auf der Analyse von Mitochondrien und Y-Chromosomen-DNA basieren, da anhand dieser die mütterliche oder väterliche Abstammungslinie einer Person bestimmt werden kann. Hierbei geht man davon aus, dass es sich bei beiden Segmenten um nicht rekombinierbare DNA-Abschnitte handelt, da das Y-Chromosom nur vom Vater auf den Sohn vererbt und die Mitochondrien-DNA von der Mutter auf ihre Nachkommen übertragen wird. Mitochondrien sind die Zellkraftwerke, die in der Zellumgebung, nicht im Zellkern aktiv sind, vorhanden sind und bei der Vermischung von Eizelle und Samenzelle wird sozusagen nur die Zellumgebung der Mutter vererbt, weil also aus der Samenzelle sozusagen nur der Zellkern eingespeist wird, im Wesentlichen. Also davon geht man aus sozusagen. Aufgrund dieser Besonderheit lassen Übereinstimmungen dieser DNA Rückschlüsse auf Verwandtschaftsbeziehungen in linearer und jeweils geschlechtsspezifischer Sequenz zu. Um Aussagen über die mögliche Herkunft einer Testperson machen zu können, wird nach populationsgenetisch relevanten Haplotypen gesucht und je nach Datenbank eine entsprechende Kategorisierung vorgenommen. Teil des Testpakets ist stets ein Zertifikat, in dem die Ergebnisse ikonografisch festgehalten und in allgemeine Aussagen über ethnische oder rassische Zugehörigkeit übersetzt werden. Dabei wird den Dokumenten eine besondere Bedeutung zugewiesen. So rät etwa African Ancestry, eine dieser Companies, seinen Kunden: "You can display the certificate of ancestry with pride among other important family documents." Diese Firma geht in ihrer Zuschreibung besonders weit, indem sie konkrete afrikanische Staaten und Völker wie zum Beispiel the Mende People of Sierra Leone als Bezugsgruppen benennt. Die Verkündung der Testergebnisse, die im Falle einiger Prominenter öffentlichkeitswirksam inszeniert wird, gleicht einer Mischung aus Gameshow und Gottesdienst. Die Zertifikate werden in einem Umschlag oder werden einem Umschlag entnommen und wie ein Hauptgewinn verlesen. Dies wird ganz im Sinne einer religiösen Offenbarung aufgenommen und führt zu überaus emotionalen Reaktionen der Testpersonen und des Publikums, die allerdings häufig auf diesen Offenbarungszusammenhang sozusagen beschränkt bleiben. Der hier definierten genealogischen Linie, die entweder rein weiblich oder rein männlich definiert ist, wird innerhalb der Testlogik sowie deren Repräsentation überlegene Bedeutung zugeschrieben, während andere mögliche Verbindungen in den Hintergrund gedrängt werden. Damit entsteht eine neue genealogische Ordnung, die biologisch-genetisch begründet wird, ihre Autorität jedoch aus einem geringen Bruchteil der Erbinformation, ca. 2%, bezieht und alle bilateralen Aspekte von Deszendenz und Herkunft ignoriert. Der als herkunftsbestimmende Ahne identifizierte Vorfahr in mütterlicher oder väterlicher Linie ist bereits in der vierten Generation nur einer von 16. Geht man dagegen ca. 200 Jahre bis zur Abschaffung des britischen Sklavenhandels zurück, sind es bereits maximal 9.362 Vorfahren, von denen nur einer oder eine für das Testverfahren für signifikant erklärt wird. Anders als im medizinischen Sektor geht es bei der genetischen Analyse zum Zweck der Ancestry-Tests nicht so sehr um den Ausschluss bzw. die Verwaltung von Risiko, sondern um die Bestätigung von Identität. Einerseits ist das Genetic Ancestry Testing ein sehr intimer Vorgang. Der Körper eines Individuums, repräsentiert durch die Speichelprobe, der das DNA-Material entnommen wird, steht im Mittelpunkt der Interpretation genetischer Daten. Andererseits ist das Verfahren aufs Engste mit kollektiven Kategorisierungen verbunden, sowohl in seiner Motivation wie auch in seinen Ergebnissen. Ohne die Vergleichsdatenbank oder auch die standardisierte Vergleichssequenz, an der Hand derer DNA-Variationen bestimmt werden, wäre die individuelle Probe wertlos. Das heißt, es gibt keine essentielle, im Körper quasi gespeicherte ethnische oder rassische Identität. Auch die Schlussfolgerungen über die genetische Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe beziehungsweise die Entscheidung über die Relevanz der möglichen Ergebnisse folgt sozialen Interpretationsmechanismen. Dabei wird die angebliche Kongruenz von Kultur, Territorium und Vererbung revitalisiert, die in den ethnologischen Forschungen der vergangenen 20 Jahre einer überaus gründlichen Kritik unterzogen wurde. Allerdings geschieht dies unter anderen Vorzeichen. Das Genetic Ancestry Testing ist Teil einer weitergehenden Ausdehnung der neuen Genetik auf den Bereich der Populärkultur. Mit den vereinfachten Zugriffsmöglichkeiten auf archiviertes Datenmaterial, die das Internet bietet, haben sich die genealogischen Netzwerke und darauf basierenden neuen familiären und communitybezogenen Bindungen oder auch Imaginationen derselben enorm erweitert. Menschen mit einem möglichen gemeinsamen Vorfahren kommunizieren nun innerhalb sogenannter oder spezieller Familienchats, ohne sich jemals gesehen zu haben. Durch die genealogische Forschung wiederbelebte transnationale Clans treffen sich jährlich zu feierlichen Paraden in Schottland. Neu entdeckte genetische Verwandte mit übereinstimmenden Haplotypen bzw. DNA-Markern besuchen einander und bauen auf Verbindlichkeit angelegte Beziehungen auf. Nachkommen anonymer Samenspender entdecken ihre soziale Geschwisterlichkeit. Diese Beispiele ließen sich weiter fortsetzen. Auch hier zeigt sich, dass Genealogie keineswegs etwas Naturgegebenes darstellt, sondern vielmehr einem aktiven Konstruktionsprozess entspricht, der stets unabgeschlossen bleiben muss, da die Verwandtschaftslinien in Vergangenheit und Zukunft immer aufs Neue gezogen und in unterschiedliche Konstellationen eingepasst werden können. Für Afroamerikanerinnen hat genealogische Forschung vielfach eine besondere Bedeutung. Spätestens seit Alex Haleys Erfolgsroman Roots und der dazugehörigen Fernsehserie von 1977 stieg das Interesse an der eigenen Herkunft kontinuierlich an, was sich unter anderem in der Popularität afrozentrischer kultureller Bezüge von Kleidung über Wohnungseinrichtungen bis hin zu Namensgebungen und Schulcurricula sowie auch im anwachsenden Heritage-Tourismus nach Afrika niederschlägt. Der genetische Herkunftstest ist ebenfalls ein solches Konsumprodukt, wohingegen die aufreibende genealogische Forschung nur als Teilaspekt dieses allgemeineren populärkulturellen Trends gelten kann. Dennoch sind beide Praktiken aufs Engste miteinander verbunden und überschneiden sich durchaus. Innerhalb der genealogischen Forschung muss allerdings gar nicht zwingend Afrika im Zentrum des Interesses stehen. Wie mir Emma P., ein langjähriges Mitglied der Afro-American Historical and Genealogical Society aus Washington D.C. sagte, und ich zitiere, "For somebody in the north of the United States, it can also be very satisfying to know that his ancestors stemmed from that little village down in Mississippi. It doesn't always have to be Africa." Emma verweist hier auf den zentralen Stellenwert, den die US-interne Geschichte der Sklaverei für viele Afroamerikanerinnen innehat, wie die öffentlichen Debatten um Reparationszahlungen, die Auswirkungen des Hurricanes Katrina oder auch um die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten zeigten, kann dieses Kapitel keineswegs als abgeschlossen gelten, sondern ist von hoher tagespolitischer Relevanz. In ihrer eigenen Familiengeschichte, die sie bis in die Zeit der Sklaverei zurückverfolgen konnte, war Emma auch auf europäische Vorfahren gestoßen. Diese Verbindung sei für sie jedoch in keiner vergleichbaren Weise befriedigend gewesen, da sie in der Regel auf Vergewaltigung und Sklaverei rekurriere. Für Emma war der DNA-Test, den sie kürzlich abgegeben hatte, eher eine Routine, eine Ergänzung zu ihrer bisherigen genealogischen Forschung in Amerika, die für sie, die sich selbst als afrozentrisch und als Race Woman bezeichnete, zentraler war als ihre mögliche afrikanische Herkunft. Dorothy B. dagegen maß dem Test, den sie und ihr Sohn bei unterschiedlichen Firmen in Auftrag gegeben hatten, eine weitaus größere Bedeutung zu. Ich hatte sie 2005 in Ghana kennengelernt, wo sie am Emancipation Day, einer Gedenkveranstaltung zur Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien, mit vorrangig diasporischem Zielpublikum teilnahm. Bereits dort hatte sie angekündigt, nach Ghana zurückkehren zu wollen, und so trafen wir uns erneut im Sommer 2007, als sie eine Gruppe von ca. 45 Personen im Rahmen der sogenannten Brown Family Reunion Pilgrimage nach Ghana gebracht hatte. Anders als 3 Jahre zuvor war mittlerweile das Ancestry-Testing in aller Munde. So ging Mona Boyd, die afroamerikanische Besitzerin eines privaten Reiseunternehmens in Accra, während eines Empfangs für die Pilgertouristinnen aus der Diaspora darauf ein, als sie sagte, ich zitiere, "If you want to go further and know your roots, we can even take you to the village where you were from. DNA testing can open up the way to that. We are cooperating with a company that provides such services, so contact us if you want to find out more." Dorothys Testergebnis gab zwar keine Auskunft über ihre genaue Herkunft, aber sie begrüßte die obige Ankündigung ebenso enthusiastisch wie die überwiegende Mehrheit des Publikums und war zutiefst überzeugt davon, dass das Verfahren wichtig sei. Zunächst habe sie als Laien vor allem interessant gefunden, dass sie und ihr Sohn die gleichen DNA-Marker teilten. Ihr eigenes Ergebnis habe allgemein auf Westafrika verwiesen, da die meisten Sklavinnen aus dieser Region verschifft wurden, war dies für sie keine Überraschung und sie sei etwas enttäuscht gewesen. Allerdings habe sie mit ca. $100 auch weniger Geld in den Test investiert als ihr Sohn, der sich an die bereits erwähnte Firma African Ancestry gewandt und dort für $349 einen Mitochondrien-DNA-Test eingeholt hatte. Hier sei die Information weitaus präziser gewesen. Laut Testergebnis stammte er aus Sierra Leone. "Sierra Leone, it gives you at least an idea. For me as an African-American woman, this is an important starting point." Für Dorothy war das Ergebnis Sierra Leone zwar wichtig, aus pragmatischen Gründen hielt sie aber an ihrer bereits etablierten Beziehung nach Ghana fest. Der Symbolwert des Tests war für sie letztlich ebenso zentral wie ihre realen Erlebnisse in Ghana. Ihr Mann wiederum, der sie auf der Reise begleitete und für den dies der erste Afrika-Aufenthalt war, blieb skeptisch gegenüber den DNA-Tests. Und er sagte, "There are so many tribes, so this does not give you a family or a kin connection. How would you know? And the procedure itself does not tell you much." Felicia aus Chicago dagegen hatte den Test noch nicht durchgeführt, versprach sich aber einen entscheidenden Effekt, ein Wissen um ihr Innerstes, das sie mit einer bestimmten afrikanischen Tradition idealisiert als Stammesidentität in Verbindung bringen wollte. Der symbolische Stellenwert des Testergebnisses war für sie besonders hoch und sie brachte das Ancestry-Testing unmittelbar mit der Gestaltung ihres persönlichen Lebens in Verbindung. Zitat: "I would want to include something from that culture into my wedding ceremony." In diesen kurzen Beispielen zeigt sich das weite Deutungsspektrum, innerhalb dessen die Tests seitens der Konsumentinnen verortet werden können. Von großer Skepsis über eine pragmatische Haltung bis hin zu weitergehenden und tiefgehenderen kulturellen Identifikationen, die in der öffentlichen Debatte um Ancestry-Tests stets besonders hervorgehoben werden. "Now I know where I'm from" oder "Now I know who I am" sind die wohl am häufigsten wiederholten Statements. Das Ich steht hier im Vordergrund. Die Behauptung eines authentischen Selbst erfolgt über eine geteilte molekulare Spur, die in die entfernte Vergangenheit weist. Das heißt, weder über die zahlreichen Verzweigungen, die das genealogische Netz bestimmen, noch über gegenwärtige Beziehungen. Es ist im besten Sinne artifiziell, technologiegeneriert, auf statistischen Berechnungen beruhend. Von daher kann das Ancestry-Testing durchaus als Teil einer neuen Biosozialität interpretiert werden, die von Paul Rabineau als eine Form der Autopoiesis des Menschen interpretiert wird, die aus zwei wesentlichen Punkten besteht. Erstens entstehen neue Gruppenzusammenhänge entlang biologischer oder medizinischer Kriterien, die abgekoppelt vom Staat, wenn auch in Interaktion mit dessen Institutionen existieren. Zweitens ist für Rabineau eine Neuordnung der Natur-Kultur-Dynamik impliziert. Er betont dabei die Flexibilisierung und Manipulierbarkeit von Körpern und Identitäten durch neue genetische Verfahren. Zwar greift das Ancestry-Testing nicht manipulativ in das vorhandene genetische Material der verschiedenen Testpersonen ein, aber es impliziert Möglichkeiten für die Erschaffung neuer Sinnzusammenhänge und Identifikationen. Was in Dorothys Testerfahrungen und denen anderer Personen allerdings ebenfalls offensichtlich wird, ist nicht allein der Deutungsspielraum, der sich dem Individuum eröffnet, sondern die unterschiedliche Interpretation der genetischen Daten durch die verschiedenen Companies, wie auch durch die Individuen, die den Service in Anspruch nehmen. Je nach Größe der zur Verfügung stehenden Datenbank und zugrunde gelegter Interpretationsfolie können für eine einzelne Person voneinander gänzlich abweichende Ergebnisse generiert werden. Ein einzelner Test kann ebenfalls auf das Vorhandensein heterogener Haplogruppen verweisen. Die daraus resultierende Ambivalenz wird jedoch in der öffentlichen Präsentation oftmals ausgeblendet. Hier erscheint die DNA-Analyse als Schlüsseloperation, die Zugang zu einer biologisch definierten Identität verschafft. Was ist das aber für eine Identität und welches Verständnis von Zugehörigkeit liegt ihr zugrunde? Die Anziehungskraft der Tests geht, wie schon erwähnt, auf das darin enthaltene Versprechen zurück, den tiefen Einschnitt der Middle Passage zu überbrücken. In diesem Versprechen wird eine ideale vorkoloniale Vergangenheit konstruiert, frei von Austauschbeziehungen jeder Art, sei es durch Migration, Krieg oder Handelsbeziehungen, die mit der Gegenwart heute lebender Gruppen oder Bevölkerungen gleichgesetzt wird. Die molekulare Uhr, auf der die statistischen Berechnungen von Mutationsraten und die Zuordnungen in Haplogruppen beruhen, hat jedoch kaum etwas mit historischer Zeit oder gar gesellschaftspolitischen Entwicklungen zu tun. Also es handelt sich um Zeiträume von 12.000, 20.000 Jahren. Nun spielen Genealogien zwar in der Regel immer auch auf Vererbung und somit auf eine biologische Komponente an. Im Falle von ethnischer und nationaler Zugehörigkeit ist jedoch der geopolitische Aspekt historischer Beziehungen und nicht allein genetische Verwandtschaft zentral für die entsprechenden Kategorienbildungen. Es handelt sich bei Ethnien oder Nationen ebenso wenig um zeitlose Einheiten, wie Traditionen als statisch gelten können. Die wissenschaftlichen Leiterinnen der Ancestry-Companies sind sich dieser Einschränkungen durchaus bewusst und weisen insbesondere in ihren akademischen Publikationen darauf hin. Dennoch halten sie an der biologischen Definition sogenannter ethnischer Lineages fest und werben mit Slogans wie »One simple test can identify your family's country of origin«. Die komplexe Technologie und der ebenso vielschichtige Interpretationsprozess der Daten werden auf diese Weise aus dem Ancestry-Testing ausgeklammert. Übrig bleiben allein der simple Vorgang der Speichelprobe und die Offenbarung der familiären Zugehörigkeit im entsprechenden Zertifikat. Abschließend möchte ich am Beispiel Ghanas näher auf die möglichen Auswirkungen des Ancestry-Testing auf die sogenannten African Communities Identified as Ancestors eingehen. Dabei interessiert mich insbesondere das Problem der Definition staatsbürgerlicher Zugehörigkeit. Ich habe das Ancestry-Testing als Teil einer emergenten Biosozialität im Sinne Paul Rabinows dargestellt. Die transnationalen Verflechtungen, die im Ancestry-Testing impliziert sind, von der historischen Diaspora-Konstellation über die eigentliche Datengewinnung und den spezifischen Kontext des US-amerikanischen Multikulturalismus und seines Beharrens auf ethnisch definierter Herkunftskultur bis zum Aufeinandertreffen von Testpersonen und genetisch identifizierter Abstammungsbevölkerung fügen eine neue Dimension in dieses Konzept ein, denn sie weisen dem Staat eine neue Bedeutung zu. Betrachtet man die Situation in Ghana, so ist hier zumindest der öffentliche Diskurs über das Ancestry-Testing ebenso wie über das diasporische Homecoming im Allgemeinen staatlich kanalisiert, wenn auch im Wesentlichen auf den Bereich des Tourismus beschränkt und damit nicht als zentraler Fokus staatlicher Interventionen definiert. Weiter oben kam bereits Mona Boyd zu Wort, die sich als Reiseveranstalterin auf die neuen Möglichkeiten des Ancestry-Testing bezog. Ihre Äußerungen anlässlich des Joseph Projects, das 2007 die Rückkehr der Diaspora in das Homeland markieren sollte, standen im Zusammenhang mit den allgemeinen Richtlinien dieses Projekts, das vom ghanaischen Tourismusministerium initiiert wurde. Auf der Homepage des Projektes heißt es unter anderem, und ich zitiere, "To irrevocably establish the genetic link between our returnees, pilgrims and the homeland, we intend in the medium to long run to collect DNA samples from across the lengths and breadths of West and Central Africa. With this genetic database map, we would hope to be able to establish for every returnee pilgrim interested a personal report on his or her antecedents, to be able to organize visits to the villages of the ancestors." Aus diesem Zitat und seiner Interpretation durch Akteurinnen vor Ort lassen sich die zentralen Diskursebenen, die die Möglichkeiten des Ancestry-Testing in Ghana eröffnet, ableiten. Erstens wird mit der Betonung einer genetischen Verbindung zwischen Rückkehrerinnen und Homeland auf die Topoi von Familie und Verwandtschaft rekurriert, die für den gesamten Homecoming-Diskurs, innerhalb dessen das Joseph Project verortet ist, bestimmend sind. Zweitens verweist die regionale Einschränkung auf West- und Zentralafrika auf den historischen Bezugsrahmen des Sklavenhandels, der für den Diaspora-Kontext besonders relevant ist und auch den wesentlichen Motor für das Ancestry-Testing darstellt. Drittens wird die Illusion der genetisch-biologischen Präzisierbarkeit von Zugehörigkeit aufgegriffen und sogar verstärkt. Bis hin zu den Villages of the Ancestors könne demnach die Tragweite der Tests reichen. In der Formulierung Villages of the Ancestors wird viertens auf einen berühmten Topos afroamerikanischer Genealogie und Mythenbildung angespielt, nämlich auf die Bestimmung des gambischen Dorfes Jufure als angeblichem Herkunftsort Kunta Kintis, des versklavten Vorfahrens in Alex Haleys Roman Roots. Mit der impliziten Anspielung auf Jufure ist schließlich eine fünfte und entscheidende Ebene verknüpft. Die genetischen Daten sollen dazu genutzt werden, Reisen in die Villages of the Ancestors zu organisieren, sprich vor allem den Tourismussektor zu stärken. Denn wenn auch immer wieder die Rede von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit oder Heimatverbundenheit ist, so bleibt das Interesse des ghanaischen Staates doch klar an ökonomischen Vorgaben orientiert. Gleiches gilt im Übrigen für den Privatsektor. Auch Mona Boyd sah die Ancestry-Tests in erster Linie als eine Business-Opportunity, war sich aber als Afroamerikanerin durchaus der möglichen Bedeutung der Tests für den Einzelnen bewusst. In unserem Interview erzählte sie von einer Begegnung mit Vater und Sohn, die beide den Gentest gemacht hatten. Dessen Ergebnis hätte Ewe, eine ethnische Gruppe in Ghana, gelautet und beide waren daraufhin nach Ghana gereist und wollten im folgenden Jahr ihre ganze Familie mitbringen. Hier war sie jedoch skeptisch, ob der Simplifikation, die mit einer solchen Interpretation der genetischen Daten einherginge. Zitat: Now, we also have to be very careful and cautious about what we mean when we say Ewe. I told them there are Ewe in Togo, Ewe in Ghana, Ewe in Benin. Which group do you mean? There are also intermarriages and other things that influence the results. Solange die Ancestry-Tests vorwiegend symbolischen und Freizeitcharakter haben, wie im Begriff der Recreational Genomics, der oftmals angewendet wird, dafür suggeriert wird, ist eine solche Differenzierung möglicherweise nicht von entscheidendem Gewicht. Bezieht man jedoch die seit langem bestehende Forderung nach doppelter Staatsbürgerschaft seitens afroamerikanischer Aktivistinnen in die Gleichung ein, gerät der Status quo potenziell ins Wanken. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Thema, das bereits seit den frühen 1990er Jahren in Zusammenhang mit dem Homecoming diskutiert wird. Dabei gab es seitens der ghanaischen Regierung, vor allem unter dem ehemaligen Präsidenten Rawlings, immer wieder Versprechungen, die doppelte Staatsbürgerschaft als Zeichen der Verbundenheit zwischen Ghana und der afrikanischen Diaspora zu etablieren, allerdings ohne dass es jemals ein konkretes Ergebnis gegeben hätte. Zwar wurde im Jahr 2000 ein Bleiberecht, Right of Abode, eingeführt und mittlerweile ist auch die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft durch die Verfassung garantiert. Allerdings gilt dies nur für gebürtige Ghanaer, die ihre Staatsbürgerschaft aufgrund ihrer Migration ins Ausland und die Übernahme der dortigen Staatsbürgerschaft verloren haben. Ein Grund für die reale Ausgrenzung der Afroamerikanerinnen aus der ghanaischen Gemeinschaft ist die Kombination von jus sanguinis, also der Definition von Zugehörigkeit auf der Basis von genealogischen Verbindungen durch das Blut, Territorialität und Geschichtlichkeit, verbunden mit dem Gründungsdatum der ghanaischen Nation, dem 6. März 1957. Die geostrategische Bedingtheit kolonialer Grenzziehungen macht eine rein auf jus sanguinis beruhende Regelung unmöglich, denn ethnische und familiäre Beziehungen existieren vollkommen ungeachtet der etablierten Staatsgrenzen zwischen Ghana und seinen Nachbarstaaten Togo, Burkina Faso und Côte d'Ivoire. Als Bürgerin wird jedoch nur anerkannt, wer mit der Staatsgründung bzw. bereits davor auf ghanaischem Territorium ansässig war und darüber hinaus eine entsprechende ethnische Zugehörigkeit und Vernetzung nachweisen konnte. Die Imagined Community erscheint somit zugleich als naturalisiert und legalistisch definiert. So führte Elisabeth Ajay, Direktorin am Ghana Immigration Service, aus, und ich zitiere nochmal: Ghanaianness is a question of blood. Being born a Ghanaian means that one of your parents or one of your grandparents is a Ghanaian. So if I was a Ghanaian and my child marries a Chinese and their child marries somebody else, they can trace it to me, so they can qualify. Auf die Frage, ob dieses Prinzip auch für jemanden gelte, der seine Vorfahren auf Grundlage eines DNA-Tests im heutigen Ghana lokalisiere, antwortete sie zögerlich und meinte schließlich nein, denn Staatsbürgerschaft orientiere sich an den offiziellen Papieren, über die man verfüge. Etwaige Rechtsansprüche auf der Grundlage einer wie auch immer begründeten Ethnizität birgen auch die Gefahr der Zuspitzung vorhandener Grenzkonflikte, wie sie beispielsweise im Ewol-Gebiet zwischen Ghana und Togo auf der Tagesordnung stünden. Die kleine Verunsicherung in Bezug auf die Ancestry-Tests wurde auch von ihrem Kollegen geteilt. So sprach Jake Obetsibilamte, der Initiator des Joseph Projects und damit offizieller Ideengeber der GeneMap, zunächst davon, dass dies ein wissenschaftlicher Zugang zu den Wurzeln sei und daher begrüßenswert. Allerdings nur im Sinne einer möglicherweise damit verbundenen Verpflichtung gegenüber Ghana oder einem anderen als solchem identifizierten Herkunftsland. Das heißt, in erster Linie als Investitionsanreiz, keineswegs jedoch als Rechtsanspruch irgendwelcher Art. Der Staat sei komplett aus dem Identifikationsprozess und seinen eventuellen Folgen ausgeklammert. Wenn überhaupt, könne es nur eine Ethnic Citizenship geben. Denn schließlich gäbe es bereits die Möglichkeit, die ghanaische Staatsbürgerschaft offiziell zu erwerben. Betrachtet man jedoch das Staatsbürgerschaftsrecht genauer, so wird hier nach wie vor zwischen natürlichen Ghanaern und fremden bzw. eingebürgerten unterschieden. Selbst wenn man diese Staatsbürgerschaft annehme, hätte man nicht die gleichen Rechte wie ein gebürtiger Ghanaer oder Ghanaerin oder eine Person, die einem biologisch definierten verwandtschaftlichen Herkunftsbeweis bis in die zweite Generation oder künftig darüber hinaus antreten kann. Denn das Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft bleibt allein diesem letzten Personenkreis vorbehalten, also denen, die eigentlich schon Ghanaer waren. Der Umgang mit der Diaspora ist also von einer starken Ambivalenz geprägt. Auf der einen Seite die Rhetorik der Verbundenheit, auf der anderen Seite deutliche Abgrenzungsmechanismen. In Bezug auf das Recht auf Staatsbürgerschaft war eine bisherige Begründung für die Ausgrenzung von African Americans die Unbestimmtheit von deren afrikanischer Herkunft, die sich letztendlich nur auf ein Pan-Afrika zurückführen ließe. Dem wurde eine substantialisierte nationale Identität gegenübergestellt. Der Slogan Unity in Diversity galt als einigendes Element auf einer geteilten politischen, territorialen, kulturellen und letztlich innerhalb dieser Grenzen auch biologisch definierten Basis. Denn die in Ghana seit mehreren Generationen ansässigen Libanesen sind beispielsweise ebenfalls aus der Imagined Community ausgeschlossen, hier auf der Grundlage von Race, weil sie weiß sind. Diese Substantialisierung wird in den Ancestry-Tests durchaus problematisiert und es wird klar, dass Substanz nicht gleich Substanz ist. Es wird zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vielmehr zwischen Blut und Rasse, zwischen Blut und DNA unterschieden. Letzteres erscheint entgegen oder vielleicht gerade wegen der Rhetorik von Wissenschaftlichkeit, Objektivität und Wahrheit als zu abstrakt und letztlich auch als zu wenig sozial eingebettet, um als Kriterium für Zugehörigkeit Akzeptanz zu finden. Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass seitens der Konsumentinnen und anderer Akteurinnen weitreichende Interpretationsspielräume ausgelotet werden, die dem Objektivierungsanspruch der Ancestry-Tests entgegenstehen. Darüber hinaus ist hoffentlich klar geworden, dass es sich beim Genetic Ancestry Testing um ein Verfahren handelt, das Körper und Körperlichkeit in ganz spezifischer Weise konstituiert und klassifiziert. Diese Körper und die ihnen zugeschriebenen Subjektivitäten sind keine objektiven Wahrheiten. Sie sind vielmehr Teil technologisch, historisch und normativer Assemblages, eher im Sinne von Donna Haraway als Cyborgs oder materiell semiotische Praxen zu verstehen, denn als natürliche Einheiten. Vielen Dank.